بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على صوبة الله دم هند بلسن من الله سيجن وتحيل بعمر تشكات زن قفيد محمد دي بستن على واتزن دي وات الله دي beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid'a, und jede Bid'a führt zur Hölle. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 36 bis einschließlich 42 von Surat An-Nisa. Insofern lese ich erstmal wie gewohnt die Übersetzung dieser Verse vor, in denen Allah subhanahu wa ta'ala folgendes sagt: Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollte gütig sein, und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, den verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn, den Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges und denen, die eure rechte Hand besitzt. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein und verbergen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat. Für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet. Und diejenigen, die ihren Besitz ausgeben, um von den Menschen gesehen zu werden und nicht an Allah und auch nicht an den jüngsten Tag glauben, wer den Satan zum Gesellen hat, der hat da einen bösen Gesellen. Was würde es ihnen denn ausmachen, wenn sie an Allah und den jüngsten Tag glaubten und von dem, womit Allah sie versorgt hat, ausgeben? Aber Allah weiß über sie wohl Bescheid. Allah tut gewiss nicht im Gewiss eines Stäubchens Unrecht, und wenn es eine gute Tat ist, vervielfacht er sie und gibt von sich aus großartigen Lohn. Aber wie wird es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich über diese da als Zeugen bringen? An jenem Tag hätten es diejenigen gern, die ungläubig waren und sich dem Gesandten widersetzten, wenn sie gleich der Erde wären, und sie werden vor Allah keine Aussage verheimlichen. Nachdem wir beim letzten Mal uns einige Verse angeschaut haben, in denen Allah subhanahu wa ta'ala uns guten Ratschlag gibt, wie man als Ehemann mit der Frau umzugehen hat, und auch uns eigene Eigenschaften mitgeteilt hat, die einer rechtschaffenen Frau gebühren, einer gläubigen Ehefrau, geht es nun, und das ist das Tolle, wenn wir Tafsir behandeln im Koran, der Koran beinhaltet, alhamdulillah, insgesamt drei Aspekte, wie wir wissen. Einmal, entweder spricht Allah subhanahu wa ta'ala über den Glauben, über was wir an Iman zu verinnerlichen haben. Und hierum geht es in diesem Vers, im 36. Vers. Oder Allah subhanahu wa ta'ala spricht von Geschichten der Völker vor uns, wie zum Beispiel das Volk von Nuh oder das Volk von Lut oder Ad oder andere. Oder Allah subhanahu wa ta'ala spricht von Gesetzen. Und beim letzten Mal haben wir den Aspekt kennengelernt der Scharia. Und diesmal schwanken wir um zum Thema über den Iman. Und warum? Offensichtlich, weil das eine mit dem anderen zusammenhängt. Kein Mensch wird die Gesetze, die vorher Allah erwähnt hat, umsetzen, die Tat, wenn er nicht an diese Dinge glaubt, die Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah verlangt. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte als erstes, und deswegen das Tolle im Tafsir, darauf wollte ich hinaus, dass wir von allen Aspekten etwas lernen, von der gesamten Religion etwas lernen. Und es nicht nur ist, dass man nur ein Thema behandelt, die Aqidah zum Beispiel, oder ein Thema behandelt, die eine Wissenschaft und so weiter, sondern alhamdulillah, der Koran erinnert uns an all diese Themen nach und nach. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Und dient Allah und gesellt ihm nicht bei. So lautet der 36. Vers am Anfang. Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und sein Diener zu sein, bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam ist und dass man jeden Befehl soweit man kann, von ihm ausführt und jedes Verbot, das er ausgesprochen hat oder herabgesandt hat oder seinen Propheten damit beauftragt hat, dass man jedem diese Sache aus dem, dieser verbotenen Sache aus dem Weg geht. Und Allah subhanahu wa ta'ala selbst ist der Name für dieses göttliche Wesen, das wir anbeten, das uns erschaffen hat. Und wir haben schon zu Beginn des Tafsir erwähnt, dass es zwei Ansichten gibt unter den Gelehrten, woher der Name Allah stammt. Die einen sagen, der Name Allah kommt vom arabischen Ausdruck Al-Ilah, und Al-Ilah bedeutet der Gott. Und sie sagen, es hat sich dann im Laufe der Zeit der Name Allah gebildet, was man also sprachwissenschaftlich versucht zu beweisen. Und die andere Ansicht ist, dass Allah der Name Gottes ist, sein eigener Name ist und sich nicht irgendwo her ableiten lässt. Auf jeden Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala uns an diesem Vers befohlen, dass wir uns ihm unterwerfen. Und das Gehorsam oder die Gehorsamkeit Allah gegenüber geschieht mit Unterwürfigkeit, das heißt, man erniedrigt sich selbst für Allah subhanahu wa ta'ala, und geschieht auch mit Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil man ihn liebt, macht man das, weil man sich bewusst gemacht hat, welche Ni'am, welche Gunsterweisung Allah einem alle erwiesen hat. Wenn man sich diese Sache bewusst macht, dann automatisch liebt man Allah subhanahu wa ta'ala. Und aus Verherrlichung, weil wir Allah subhanahu wa ta'ala als den Größten verherrlichen und lobpreisen, deswegen dienen wir ihm. Und Allah sagte dann, und gesellt ihm nichts bei. Diese Aussage, die muss näher erläutert werden, weil ich davon ausgehe, dass jemand, der Deutsch spricht und von der islamischen Aqida nichts versteht, nicht diesen Ausdruck verstehen kann. Gesellt ihm nichts bei. Gesellt ihm nichts bei, das ist ein Verbot, dass man Schirk begeht. Und wir, da wir unsere Aqida kennen, wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch bestimmte Dinge zustehen, die niemand anderem zustehen außer ihm. Und irgendeine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala selbst alleine zusteht, wenn du ihn darin zum Teilhaber machst mit jemand anderem, das heißt, wenn du einem anderen, irgendeinem Menschen zum Beispiel, irgendetwas zuschreibst, was nur Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben werden darf, dann hast du diese Sache begangen. Dann hast du Allah jemandem beigesellt. Das heißt, du hast ihn zum Teilhaber gemacht, zum Scharik. Scharik ist der Teilhaber. Und wie kann das geschehen? Wenn du entweder, wenn jemand Schirk begeht, dann geschieht das meistens wodurch? Indem er irgendeine Ibada, irgendeinen Gottesdienst zu komplett oder teilweise jemandem anderes widmet außer Allah. Und wie geschieht das in der Realität? Bei Muslimen am meisten durch Ar-Riya. Weil sie beten zwar für Allah, aber ein bisschen in ihrer Absicht, in ihrer Nähe ist, dass sie diese Tat auch für jemand anderes tun. Und daraufhin weist Allah subhanahu wa ta'ala im 38. Vers, den wir nachher uns anschauen werden, inshallah. Das heißt also, die eine Form, wie man Polytheismus betreiben kann, oder wie man Götzendienst betreibt, nach islamischem Sinne, und das muss man wirklich gut verstanden haben, weil immer, wenn man mit einem Christen diskutiert, und sagt ihm, an wie viele Götter glaubt er, sagt er, glaubt an einen Gott. In Wirklichkeit, er glaubt an mehr als einen Gott. Und er hat mehr als einen Gott. Aber wenn du ihm aber sagst, ihr Christen, ihr habt drei Götter, dann sagt er zu dir, nein, wir haben nur einen Gott, weil er nicht weiß, was wir im Islam verstehen unter Gott. Und weil er nicht weiß, was wir im Islam verstehen unter einem Gottesdienst, was Tawhid bedeutet, ja, das weiß er nicht. Deswegen denkt er, Gott bedeutet einfach nur jemand, der erschafft. Oder jemand, der alles erschaffen hat und die alle Menschen versorgt. Das ist ein Aspekt oder ein Teilaspekt von dem Glauben, von dem islamischen Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Also noch einmal, wenn man Schirk begeht, dann geht das entweder, indem man, und das ist wie gesagt die größte Sünde, die es überhaupt geben kann, indem man irgendeinen Gottesdienst teilweise oder komplett widmet jemandem anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala, dann hat man sich dadurch selbst zum Höllenbewohner gemacht, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat im Koran, dass er diese Beigesellung, diesen Schirk nicht vergeben wird. An mehr als einer Stelle im Koran sagte er das. Des Weiteren kann man diesen Schirk begehen, diese Beigesellung begehen, indem man jemandem anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala irgendeinen Namen oder seine Eigenschaften zuschreibt. Und dazu gehört es, dass man zum Beispiel glaubt, dass jemand anderes Sünden vergeben kann außer Allah subhanahu wa ta'ala. Oder dass jemand anderes Fürsprache gewähren kann außer Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel. Oder ähnliches. Ja? Wenn man irgendeinen Namen oder irgendeine Eigenschaft Allahs jemandem anderen zuschreibt, außer Allah subhanahu wa ta'ala, oder Allah darin zum Teilhaber macht, das heißt, diese Eigenschaft Allah zuschreibt, als auch jemand anderes, dann hat man Schirk begangen. Wie wenn man zum Beispiel sagt, ein Mensch kann überall gleichzeitig sein oder irgendwo mehr Orten gleichzeitig sein. All dies sind Eigenschaften, die nur Allah subhanahu wa ta'ala kann. Allah subhanahu wa ta'ala kann alles. Und diese Eigenschaft kann ein Mensch nicht. Des Weiteren, wenn man irgendeine Tat von Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala seine Taten, wie zum Beispiel das Erschaffen, Al-Khalq, wenn man solch eine Eigenschaft oder irgendeine andere Eigenschaft, also solch eine Tat oder irgendeine andere Tat Allahs jemandem anderen zuschreibt, außer Allah, hat man auch Schirk begangen, wie zum Beispiel, wenn man denkt, dass ein Mensch die Gebete erhören kann, egal ob er lebendig ist oder ob er gestorben ist. Und deswegen, als Allah sagte, und dient Allah und gesellt ihm nichts bei, das heißt, wir dürfen ihm niemanden zu Allah zum Teilhaber machen. Weder einen lebenden Menschen, noch einen toten Menschen, noch überhaupt irgendetwas anderes Totes. Denn ihr wisst, auch damals haben die Menschen Dinge angebetet, die wie Steine sind. Und das erinnert uns auch an Folgendes. Wenn du den Menschen damals gesagt hättest, warum betet ihr diese falschen Götter an? Diese Steine und so, dann haben sie auch gesagt, also wir machen eigentlich, bitten wir nur zu ihnen, damit sie zu Allah subhanahu wa ta'ala gehen und dass sie mit Allah subhanahu wa ta'ala bei ihm Fürsprache einsprechen. Und in Wirklichkeit haben sie aber Schirk begangen, weil, wie gesagt, nach islamischem Verständnis haben sie einen Gottesdienst, in dem Fall zum Beispiel Ad-Dua oder das Opfern oder ähnliches, haben sie jemandem anderen gewidmet außer Allah. Insofern jeder Gottesdienst, wenn man ihn jemandem anderes widmet außer Allah, dann hat man den Schirk begangen. Egal ob es ein Gelübde ist, ein Nadr, oder egal ob es ein Opfern ist, oder egal ob es ein Gebet ist, oder egal ob es um ein Hilfeflehen ist, all dieses nur für ihn, subhanahu wa ta'ala. Bedenkenswert ist es, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers, nachdem er uns angeordnet hat, ihm alleine anzubeten, direkt danach den Befehl gegeben hat, wie auch in Surat al-Isra, den Eltern gegenüber gütig zu sein. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass dadurch dieser Befehl natürlich an Bedeutung gewinnt. Und dass das Gütigsein gegenüber den Eltern, liebe Geschwister, beinhaltet mehrere Dinge. Zum einen, dass man übel von ihnen abwehrt, soweit man kann, dass man ihnen gegenüber etwas Gutes tut, freundlich mit ihnen spricht, dass man, wenn man weiß, dass sie etwas mögen, dass diese gute Sache tut, bevor sie es von einem verlangen, und dass man weiß, wenn sie etwas nicht mögen, diese schlechte Sache nicht tun, bevor sie einem sagen, dass man es nicht zu tun hat. Weil zur Güte gehört bestimmt nicht, dass man wartet, bis sie einem sagen, was man tun muss. Und zur Güte gehört bestimmt, dass man von selbst schon, wie wenn man jemanden, einen Gast, gut behandelt, dann wartet man auch nicht, bis der Gast zu einem sagt, bitte gib mir was zu trinken, sondern von vornherein gibt man ihm etwas. Und genauso ist es den Eltern gegenüber. Und genauso hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, dass wir nicht nur gütig zu den Eltern sein sollen, sondern auch zu den Verwandten. Und dann zählt er auch zu den Verwandten. Und jeder weiß von uns, was Verwandte gemeint sind. Gemeint sind also auf jeden Fall die Blutsverwandten. Dann den Weisen. Und über den Weisen haben wir auch schon gesprochen. Brauchen wir nicht näher definieren, was ein islamischer Sinn ein Weise ist. Der Arme. Über den Armen haben wir auch gesprochen. Und gesagt, dass der Arm jeder Mensch gemeint ist, der seine persönlichen Bedürfnisse oder die seine Familie nicht erfüllen kann, ja, der monatlich nicht genug hat, um das zu machen, was er eigentlich machen muss, also Essen, Trinken und solche Sachen. Dann den Verwandten, Nachbarn,
der verwandte Nachbar hat ja nicht nur das Anrecht, dass er ein Nachbar ist, sondern auch noch, dass er verwandt ist. Und wenn er dann auch noch ein Muslim ist, dann hat er ein dreifaches Anrecht auf sich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, diese Rechte auch umzusetzen. Denn diese Sachen sind gerade in den Ländern, in nicht-islamischen Ländern, manchmal schwieriger als in islamischen Ländern. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala es einem leicht macht, dann ist man auch dazu imstande. Dann auch den fremden Nachbarn. Den fremden Nachbarn, also den nicht verwandten Nachbarn, gleich ob er Muslim ist oder Kafir ist, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا oder وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا, das heißt, sprecht zu den Menschen gute Worte oder ein gutes Wort, und der Nachbar, egal ob er Muslim ist oder Kafir ist, muss man ihn gut behandeln, denn auch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wie wir wissen, hatte nicht muslimische Nachbarn gehabt. Dann dem Gefährten zur Seite, und bevor wir den Gefährten zur Seite sprechen, über die Nachbarn sagte der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam vieles und einige Hadithe, aber zwei davon möchten wir nicht unerwähnt lassen. Und zwar sagte er, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Jibril alaihi salam hat mir so lange eindringlich empfohlen, dem Nachbarn gegenüber gültig zu sein, bis ich sogar gedacht habe, dass er ihn zum Erben einsetzt. Das heißt, dass ich gedacht habe, dass er ihnen auch sogar einen Anteil am Erbe gibt, wenn ich eines Tages gestorben bin. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith bei Muslim, sagte er, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Derjenige Muslim, dessen Nachbarn nicht sicher vor seinen Plagen sind, von seinem Unheil sind, der wird nicht ins Paradies eingehen. Und insofern ist es also eine große Sünde, wenn man seine Nachbarn schlecht behandelt. Eine Kabira. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns nicht zu diesen Menschen macht. Und zu der Art, wie man seinen Nachbarn gegenüber gültig ist, liebe Geschwister, gehört auch, wie dem Hadith, der uns Abu Huraira radiallahu anhu überliefert hat, dass man, wenn der Nachbar zum Beispiel einen Nagel in die Wand hauen will, dass man ihm das machen lässt und ihn deswegen nicht zornig wird. Liebe Geschwister, wir haben viele Hadithe überliefert bekommen, in denen der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer das und das macht, wird nicht in Al-Jannah eingehen. Wer das und das macht, darf nicht einmal den Geruch des Paradieses zu riechen bekommen. Und so weiter und so fort. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, da gibt es mehrere Ansichten unter den Gelehrten. Ja? Manche haben gesagt, gemeint ist, wenn er diese Sünde, die er begeht, als erlaubt betrachtet. Wenn er denkt, dass das erlaubt ist, was er macht, dann leugnet er nämlich den Koran oder leugnet dadurch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dadurch ist er aus dem Islam ausgetreten. Andere Gelehrten haben gesagt, und das ist, Allah weiß am besten Bescheid, der Wahrheit näher, und zwar wisst ihr, liebe Geschwister, dass am jüngsten Tag wird, wenn der Befehl ergehen wird, dass die Paradiesbewohner ins Paradies eingehen dürfen und dass die Höllenbewohner in die Hölle gehen müssen, dann wird es drei Gruppen von Menschen geben. Die einen, oder erstmal zwei, die einen gehen in die Hölle, die anderen gehen ins Paradies. Und allerdings unter denjenigen Menschen, die ins Paradies, die in die Hölle gehen werden, in Jahannam, wir wissen, dass die Muslime davon aus der Hölle wieder hinausgehen werden. Und deswegen sagte mehr als ein Gelehrter, die Bedeutung dieser Hadithe ist, dass wer solche Sünden begeht, wird nicht zu den Menschen gehören, die am nächsten Tag als Erster oder mit der ersten Gruppe ins Paradies eingehen dürfen, sondern sie werden bestraft werden, und wenn sie dann gereinigt worden sind durch das Höllenfeuer, dann dürfen sie hinterher ins Paradies eingehen. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir nicht zu diesen Menschen gehören, denn niemand von uns kann es aushalten, auch nur einen Augenblick in der Hölle zu brennen, wenn man nicht einmal das Feuer des Diesseits aushalten kann. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala dem Gefährten zur Seite, darüber gibt es mehr als eine Ansicht, die über die Sahaba überliefert worden ist, und zwar manche sagen, gemeint ist die Ehefrau, dass die Gefährte, der Gefährte zur Seite ist, gemeint derjenige, der immer mit dir zusammen ist. Manche haben gesagt, es ist die Ehefrau, und manche haben gesagt, es ist derjenige, der mit dir reist, ja? Und andere haben gesagt, es ist derjenige, der mit dir, auch wenn du sesshaft bist, immer mit dir zusammen ist, dein enger Freund. Und andere haben gesagt, gemeint ist einfach jede Person, die mit dir immer zusammen ist. Und das ist die offensichtlichste Bedeutung dieses Verses. Und alle anderen Bedeutungen widersprechen nicht dem. Und alle anderen Bedeutungen fallen in die Kategorie rein. Die Ehefrau ist die, mit der du immer zusammen bist. Und der Mitreisende ist der, mit dem du auch zusammen bist auf der Reise die ganze Zeit und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, liebe Geschwister, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, das ist ein Grundsatz im Tafsir, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas sagt im Koran, was mehr als eine Bedeutung beinhaltet, und alle diese Bedeutungen sind korrekt und widersprechen nicht irgendeinem anderen Beweis, dann sind alle diese Bedeutungen in Ordnung und beabsichtigt. Und das heißt, wenn ein Sahabi das auslegt als die Ehefrau, dann hat er recht. Und wenn er sagt, er als Mitreisende, hat er recht. Und wenn er sagt, gemeint ist jede Person, die mit dir immer zusammen ist, dann hat er ebenfalls recht. Ebenso dem Sohn des Weges. Was ist mit dem Sohn des Weges gemeint? Den liest man öfter im Koran, wie wir gesagt haben. Das bedeutet, eine Person, die nicht in ihrer Heimat ist, sondern die ist irgendwo, zum Beispiel in deiner Stadt, wo du wohnst, und die hat nicht das nötige Geld, um wieder in ihre Heimat zurückzureisen, diese Person. Insofern darfst du ihr helfen. Damit meine ich, darfst du ihr zum Beispiel Zakat geben, die Allah in Surat al-Tawbah erwähnt hat. Und ebenfalls, Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt uns an, ihm gütig gegenüber zu sein. Und denen, die eure rechte Hand besitzt, die unsere rechte Hand besitzt, das sind unsere Sklaven und Sklavinnen. Ja. Und jetzt lesen wir das Ende des Verses, da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Und da fällt eine Sache auf, wenn man diesen Vers ein bisschen verinnerlicht. Und wir wissen, wenn man Verse verinnerlicht, dann dadurch automatisch werden einem Bedeutungen klar. Ja? Weil es ist zwar gut, Koran zu lesen. Und es ist auch gut, die Übersetzung zu lesen. Und es ist auch gut, Tafsir zu hören und zu lernen. Aber es gibt auch noch eine weitere Sache, die sehr wichtig ist. Und zwar die Verse zu verinnerlichen. Denn nur durch das Verinnerlichen der Verse gelangt die Bedeutung, die Allah hier gesagt hat, in dein Herz. Ich kann 50 Mal sagen, was Allah hier gesagt hat, Allah, du musst ihm alleine dienen und keinen Schirk begehen. Das haben wir schon gehört, mit Sicherheit schon mehr als einmal, wenn wir schon auf der Seite 84 sind. Aber die Frage ist, ist das zu unserem Herzen gedrungen? Und ist uns bewusst, dass diese Leute, die Allah hier in diesem Vers erwähnt hat, dass wir auf jeden Fall damit angesprochen sind, weil jeder von uns hat Nachbarn und die Nachbarn sind entweder mit dir verwandt oder nicht, oder die sind Muslime oder Kuffar, eins von beiden sind sie auf jeden Fall. Oder jeder von uns hat Verwandte, oder jeder von uns oder die meisten von uns haben noch lebende Eltern oder zumindest ein Elternpaar. Und jeder von uns hat einen Gott, der lebt und niemals stirbt. Und dieses Anrecht also gehört ihm auf ewig. Also wie gesagt, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir diesen Vers jetzt verinnerlichen, am Anfang sagt er, dient Allah und gesellt ihn nicht frei. Das Wort dient Allah auf Arabisch heißt u'budu, dient, u'budu. Das ist das gleiche Wort wie abde. Abd bedeutet Sklave oder Diener. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns am Anfang des Verses zu Sklaven gemacht. Hat uns als Sklaven bezeichnet, als seine Sklaven bezeichnet. Und seine Diener bezeichnet. Und am Ende des Verses befiehlt er uns, dass wir unseren eigenen Dienern und Sklaven gegenüber gütig sein sollen. Ja? Das weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala die absolute Herrschaft hat über alles. Und dass unsere Herrschaft über Sklaven oder Sklavinnen nur beschränkt ist und sehr eingeschränkt ist. Und auch nur Allah uns so lange so erlaubt, mit unseren eigenen Dienern umzugehen, wie er es uns erlaubt. Du darfst mit deinem Sklaven, deiner Sklave nicht machen, was du willst, sondern nur das, wie der höchste Herr es dir erlaubt. Und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Und wer diesen Vers verinnerlicht, dem wird auch folgend die Bedeutung unheimlich klar. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, er liebt nicht. Wir wissen dadurch, dass diese Eigenschaft zu lieben oder nicht zu lieben, das ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, eine seiner Eigenschaften, und wir glauben daran, wie es hier steht. Aber was liebt er nicht? Er liebt nicht jemanden, der eingebildet ist. Und jemand eingebildet, das heißt jemand, der überheblich ist, Kibr hat. Und liebe Geschwister, was ist Kibr? Kibr, also Überheblichkeit, wissen wir, das gehört zu den großen Sünden. gehört zu den großen Sünden. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gedroht den Menschen, die überheblich sind, dass er sie am jüngsten Tag nicht anschauen wird. Und das genügt schon als Strafe. Und nachher, was sie danach erwartet, ist natürlich noch größer. Aber warum ist diese Sache so eine gefährliche Sache? Weil diese Eigenschaft der Überheblichkeit ist eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala ganz allein. Allah ist derjenige, der sich selbst lobt und derjenige, der selbst stolz ist. Ja, aber diese Al-Kibriya hat er Allah subhanahu wa ta'ala. Aber niemand anderes darf ihm diese Eigenschaft streitig machen. Sonst ist etwas mit seinem Tawhid nicht in Ordnung. Aber was ich darauf hinweisen ist, was ich darauf hinweisen will, ist einfach nur, Allah sagt, er liebt diese eine Sache nicht. Punkt. Ohne dass er jetzt hinterher gesagt hat, und wer es trotzdem tut, dann bekommt er dies und das. Und trotzdem wissen wir, es gehört zu den großen Sünden. Ja? Also, es ist eine Sache, wenn Allah etwas liebt oder nicht liebt, hat das eine gewaltige Bedeutung. Und darf man nicht einfach darüber hinweglesen. Und ebenso liebt er nicht jemanden, der prahlerisch ist. Prahlerisch, das heißt, prahlt. Jeder von uns weiß, was prahlen bedeutet. Sein Vermögen prahlt und sagt, ich habe so und so viel Geld erworben. Und wenn er dann auch noch sagt, das habe ich erworben, weil ich viel Wissen habe und weil ich dafür gearbeitet habe, dann ist es noch schlimmer, weil in Wirklichkeit, wie viele Menschen gibt es, die mehr Wissen haben als du und die mehr arbeiten als du und trotzdem bekommen sie weniger oder bekommen sie mehr. Insofern ist es eine Sache von Glaube daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das gibt, was dir zugeschrieben steht. Und was Allah dir gegeben hat, dir ausgeliehen hat, solange du lebst, was willst du denn damit prahlen? Du wirst sowieso irgendwann sterben und dann wirst du es sowieso wieder abgeben. Und manche Leute prahlen mit ihrem Vermögen und manche prahlen mit ihrer Herkunft. Und dieses Prahlen mit der Herkunft, liebe Geschwister, ist eine Sache, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass sie zu den Dingen gehören, die in seiner Umma bis zum jüngsten Tag vorhanden sein werden. Dass jemand stolz ist darauf, woher er abstammt, aus welchem Land er kommt und so weiter. Das ist eine Angelegenheit, sagte er, der Jahiliyya, die bis zum jüngsten Tag in der muslimischen Umma leider vorhanden sein wird. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht diesen Menschen machen, die so etwas tun. Aber wie viele kennen wir, die stolz darauf sind, aus einem bestimmten Land zu sein oder eine Sprache zu sprechen oder was auch immer. Oder sogar eine bestimmte Geschichte zu haben, mit der er eigentlich selbst gar nichts zu tun hat. Ja, aber er ist trotzdem darauf stolz. Die Menschen, die so etwas tun, werden beschrieben wie folgt. Und jetzt wird der Grund beschrieben, die Ursache. Der Grund, warum sie solche schlechten Menschen sind. Warum sie eingebildet sind. Warum sie prahlerisch sind. Weil sie geizig sind. Weil sie geizig sind. Manche Gelehrte sagen, gemeint sind in diesem Vers die Juden und die Christen. Und das kann sein, aber auf jeden Fall ist damit jeder gemeint, der diese Eigenschaften verinnerlicht. Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein und verbergen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat. Für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet. Der Grund also für ihren üblen Charakter ist der Geiz. Und deswegen wissen wir, liebe Geschwister, dass warum die Zakat genannt wird. Warum? Weil Zakat ist auf Arabisch bedeutet die Reinigung. Ja? Oder auch das Vermehren. Ja? Aber unter anderem das Reinigen. Denn gemeint ist, dass der Mensch seinen Charakter durch reinigt. Und jeder von uns weiß, dass wenn er viel spendet, dann verabscheut er die Armen nicht mehr. Und verabscheut es nicht mehr, gütig anderen Menschen zu sein. Aber wenn er geizt, dann denkt er immer, was will dieser andere Mensch von mir, der will nur mein Geld haben oder ähnliches. Und deswegen ist das Reinigen des Geldes oder das Hergeben des Geldes gleichzeitig eine Reinigung der eigenen Charaktereigenschaften. Und selbst wenn wir das nicht wüssten, Allah hat es hier in diesem Vers gesagt und deswegen glauben wir daran. Diejenigen, die geizen und den Menschen befehlen, geizig zu sein. Und das sind also zwei Sünden, die sie auf sich laden. Die sind selbst geizig und sie ordnen das Üble an. Normalerweise der Muslim sollte das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, aber sie gebieten das Schlechte und verbieten das Gute. Und sie sagen zu den Menschen, also wenn ihr jetzt Geld ausgibt für die Muslime oder wenn ihr Muhammad s.a.w. Geld spendet, gemeint also dem Islam oder seinen Freunden, die Armen seiner Freunde, dann werdet ihr arm sein, deswegen gebt lieber kein Geld her und so weiter und so fort. Ja, und nicht nur das, sondern sie verbergen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, wie zum Beispiel, wenn jemand, ein Armer zu ihnen sagt, gib mir etwas her, sagen sie, ich habe nichts, ich habe leider kein Geld oder ähnliches. und lügen. Das heißt, sie laden wieder zwei Sünden auf sich. Erst einmal, sie geben nicht her, was sie hergeben sollten, und sie lügen auch. Aber in diesem Vers, liebe Geschwister, müssen wir wissen, ist gemeint was? Gemeint ist das Pflicht-Sadaqa. Ja? Gemeint ist die Pflicht-Sadaqa und nicht die Freiwillige. Weil die Freiwillige ist deswegen freiwillig, weil sie freiwillig heißt. Und sie gemeint ist hier irgendeine Sadaqa, die du hergeben musst, die du deswegen trotzdem nicht hergibst. Und die Gelehrten haben auch im Tafsir gesagt, mit Geiz, mit dem Geizen Al-Bukhl oder Al-Bakhl, gemeint ist nicht nur das Geizen mit Geld, sondern auch das Geizen mit dem Wissen. Denn wie wir wissen, haben die Gelehrten der Juden, der Christen mit dem Wissen gegeizt. Und sie haben nicht hergegeben an Informationen, was die anderen Menschen hätten wissen müssen. Denn sie wussten sehr wohl über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bescheid, wie wir in Surat al-Baqarah ausführlich gelehrt bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie wussten sehr wohl Bescheid, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswandern wird. Und sie wussten seine Eigenschaften, weil sie in der Tora und in Al-Injil beschrieben worden sind. Und trotzdem haben sie es ihren Anhängern nicht gesagt. Denn sie wollten nicht, dass sie dann an diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben. Warum nicht? Weil wenn sie an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben, dann verlieren sie ihre Anhänger und verlieren sie ihre Steuerzahler. Kirchensteuer und solche Sachen hat es auch damals schon gegeben, auch vielleicht nicht in der Form wie heute, aber anders. Und davon leben ihre Gelehrten. Sie leben von ihren Anhängern. Und wenn ihre Anhänger jetzt zum Islam übertreten, dann kriegen ihre Gelehrten kein Geld mehr, der Papst oder was ähnliches. Ja. Und deswegen haben sie schon sehr dagegen, dass die anderen Menschen den Islam annehmen. Ja. Wir wissen ja, dass das ganze Christentum heutzutage ist aufgebaut auf was? Auf die Steuerzahler, auf ihre eigenen Steuerzahler. Wenn sie das nicht hätten, dann ging es den Priestern nicht so gut. Also, oder dem Papst oder ähnlichem. Ja. Und manche Leute sagen, im Islam sollten wir das auch haben und solche Sachen. Und solche Leute sagen, wer fürchtet Allah? Ja, dass, wie Allah es gesagt hat und wie Allah es will, das ist das Beste. Das müssen wir erstmal wissen und verinnerlichen. Und manche Leute sagen, wenn wir solche Sachen machen würden, hätten wir kein Problem mehr mit Geld für Moscheen und ähnliches. Stellt euch mal vor, wie arm diejenigen Muslime sind, dran sind, die in islamischen Ländern leben. Die Muslime in islamischen Ländern, bei ihnen kommt keiner in die Moschee und sagt, Leute, spendet. Also ich rede von manchen muslimischen Ländern, ich weiß nicht, wie es in anderen ist, aber in bestimmten muslimischen Ländern, die Geld haben, die haben das Problem, da kommt niemand bei ihnen in die Moschee und sagt, spendet etwas für Allah, spendet etwas für die Moschee, die Miete muss bezahlt werden, das Wasser muss bezahlt werden, Strom muss bezahlt werden, die Heizung muss bezahlt werden. Das gibt es bei ihnen nicht, leider. Und deswegen haben sie nicht diese Möglichkeit zu spenden. Aber diese Möglichkeit hat Allah uns gegeben. Ja? Und deswegen, dadurch hat Allah uns eine Tür eröffnet, wie wir eine gute Tat machen könnten. Und andere Leute wollen diese Tür schließen. Wer ist also barmherziger außer Allah? Niemand ist barmherziger als Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet, also erniedrigende Strafe bereitet. Möge Allah uns nicht zu den Ungläubigen machen. Und warum ist es angebracht, dass Allah am Ende dieses Verses gesagt hat, für die Ungläubigen haben wir schmachvolle Strafe bereitet? Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, aber eine Weisheit, die mit Sicherheit dahinter steckt, ist, dass das Geizen und das Befehlen, geizig zu sein und zu verbergen, was Allah einem Gutes gegeben hat, und das zu leugnen, dass es auch noch von Allah kommt, ist eine Eigenschaft von wem? Von dem Kuffar. Und wer diese Eigenschaft verinnerlicht, dann hat er eine Eigenschaft verinnerlicht, die nicht eine Eigenschaft der gläubigen Muslime ist. Wallahu a'lam. Des Weiteren, gerade eben haben wir was kennengelernt? Leute, die nicht spenden wollen und nicht hergeben, was Allah ihnen gegeben hat, und gleichzeitig auch noch anderen Leuten sagen, ihr sollt es nicht tun. Das heißt, sie machen diese guten Taten nicht. Jetzt lernen wir Leute kennen, die diese guten Taten verrichten, aber auf die falsche Art und Weise. Und das ist das Problem. Und als Muslim muss man irgendwo dazwischen sein, wie wir gleich sehen werden. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und diejenigen, die ihren Besitz ausgeben, um von den Menschen gesehen zu werden und nicht an Allah und auch nicht an den jüngsten Tag glauben. Wer den Satan zum Gesellen hat, der hat da einen bösen Gesellen. was haben diese Heuchler gemacht? Dass die, also Heuchler gemeint, das ist eine Eigenschaft der Munafiqin, der Heuchler. Weil sie machen jetzt, wie die gläubigen Menschen, geben sie gute Taten her, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, sondern damit sie von den Menschen gesehen werden. Und hier sehen wir, dass der, wenn ein muslimischer Gelehrter den Menschen zum Beispiel beibringt, oder ein Imam einer Moschee, den Menschen beibringt zu spenden, dann sagt er den Menschen praktisch zwei Sachen. Erstens einmal spendet und zweitens spendet für Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn ihr nicht spenden könnt mit der Absicht, Allah subhanahu wa ta'ala durch näher zu kommen, dann lasst es lieber bleiben. Also geht es nicht darum, dass man Geld sammelt für Allah irgendwie, wie es in anderen Institutionen vielleicht der Fall ist, aber im Islam Gott sei Dank nicht, sondern es geht darum, dass du es für Allah subhanahu wa ta'ala machst und für niemanden sonst. Denn sonst wird es auch nicht angenommen. Also diejenigen, die ihren Besitz ausgeben, um von den Menschen gesehen zu werden. Das nennt man auf Arabisch Riya. Ja, Riya. Und das ist die, je nachdem, wie sehr da, wie groß der Anteil ist für Allah subhanahu wa ta'ala, ist entweder großer Schirk oder kleiner Schirk. Also wenn jemand spendet für jemand anderes außer Allah, dann ist er aus dem Islam natürlich ausgetreten. Ja, das ist ein großer Schirk. Aber wenn er zum Beispiel spendet für Allah subhanahu wa ta'ala, aber hat auch eine Absicht nebenbei, dass er dadurch gesehen wird, dann ist es die Form des kleinen Schirk. Und Allah droht einem dann dadurch natürlich, dass er die Taten, diese Tat zunichte macht. Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala ist gut und er nimmt nur Gutes an, wie sein Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und diese Menschen, die so etwas machen, ihre Eigenschaften im Herzen ist was? Sie glauben nicht an Allah und auch nicht an Yawm al-Qiyamah. Und deswegen sind sie Heuchler. Weil sie äußerlich den Islam umsetzen, aber innerlich im Herzen machen sie es nicht. Wenn sie nämlich an Allah und an den jüngsten Tag glauben würden und glauben würden, dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was ihren Herzen ist und dass am jüngsten Tag dieses Innere im Herzen dargelegt wird, offengelegt wird, dann würden sie für Allah spenden und nicht für die Menschen. Übrigens, im Deutschen wird hier übersetzt mit dem jüngsten Tag. Im Arabischen heißt es eigentlich Al-Yawm Al-Akhir, das heißt der letzte Tag. Ja? Der letzte Tag, also bevor die Menschen ins Paradies gehen, und diese Tage des Diesseits aufhören. Im Deutschen sagt man der jüngste Tag, Allahu a'lam, weil es der gerade jüngste Tag ist, wortwörtlich ist einfach der Fall. Und natürlich, der Yawm al-Qiyamah hat viele Namen. Der jüngste Tag hat viele Namen, manchmal auch Yawm al-Qiyamah, wie ich gerade gesagt habe, der Tag der Auferstehung und viele andere Namen, die Allah im Koran erwähnt hat. Wer den Gesatan zum Gesellen hat, der hat da einen bösen Gesellen. Der Qarin, der Geselle ist jemand, der immer mit dir zusammen ist. Und aus diesem Vers lernen wir, dass jemand, der geizig ist und nicht spendet und andere Menschen auffordert, nicht zu spenden, und dass jemand, der mit seinem Wissen geizt und auch anderen Menschen befehlt, mit ihrem Wissen zu geizen, und jemand, der von seinem Besitz ausgeht, aber nicht für Allah subhanahu wa ta'ala, dass das Freunde vom Shaitan sind. Das sind Freunde des Satans. Also wenn du gerade spenden willst, du hast zum Beispiel deinen 10-Euro-Schein genommen und du willst den 10-Euro spenden oder vorher oder nachher und jemand sagt dir dann im Herzen irgendwie, gib das nicht her, sonst hast du 10 Euro nämlich weniger in deinem Geldbeutel, dann weißt du genau, dass das dieser Geselle ist, der Shaitan, der bei dir ist, damit er dich von dieser guten Tat abbringt. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, als das Argument schlechthin, gegen dieses Argument kann niemand argumentieren. Und so verhält es sich mit allen Argumenten Allahs. Allah sagte, was würde es ihnen denn ausmachen? Was würde es ihnen denn schaden, wenn sie an Allah den jüngsten Tag glaubten? Und von dem, womit Allah sie versorgt hat, ausgeben. Aber Allah weiß über sie wohl Bescheid. Nach diesem Argument bleibt niemandem mehr ein Argument übrig, nicht das herzugeben, was Allah subhanahu wa ta'ala von einem verlangt hat. Was würde es einem Menschen schaden? Und was würde es ihm denn ausmachen, wenn er erstens an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt? Und das ist eine gute Form der Da'wah, nebenbei bemerkt. Wenn du mit jemandem sprichst und er sagt, ich glaube nicht und möchte nicht an Gott glauben und so, fragst du ihn, was würde es dir denn schaden, wenn du diesen Glauben annimmst? Was würde es dir denn schaden, wenn du an den jüngsten Tag glaubst? Es würde dir nur Vorteile bringen. Du würdest glauben, dass du gerecht sein musst. Du würdest glauben, dass du andere Menschen gut behandeln musst. Und so weiter und so fort. Das hat nur Vorteile für dich. Es würde dich abhalten von den Sünden. nichts würde es dir schaden. Gar nichts. Was ist also das Argument von einem Kafir, dass er nicht den Islam annimmt? Nichts. Er hat gar kein Argument. Und das ist ja das Problem. Allah sagte, was würde es ihnen denn ausmachen, wenn sie an Allah nichts glauben? Und von denen, womit Allah sie versorgt hat, ausgeben. Hier die schöne Betonung ist, womit Allah sie versorgt hat und nicht jemand anderes sie versorgt hat. Allah hat dir diese Sachen gegeben und er verlangt von dir, dass du etwas hergibst, was ihm gehört, nicht dir. Ja? Und deswegen geht ja die Pflicht. Keiner von dir hat verlangt, dass du dein gesamtes Vermögen hergeben musst. Aber wenn Allah angeordnet hat, dass du was hergeben musst, von dem, was er dir gegeben hat, solange du lebst, dann musst du auch das hergeben, was Allah von dir verlangt hat. Und was wird es dir schaden? Gar nichts. Und den Beweis sehen wir gleich im folgenden Vers. Aber Allah weiß über sie wohl Bescheid. Allah subhanahu wa ta'ala weiß Bescheid, wer an Allah glaubt. Und Allah weiß Bescheid, wer am jüngsten Tag glaubt. Und Allah weiß auch Bescheid, wenn man ausgibt, Spenden gibt oder Wissen lehrt. Denn besonders das Spenden geben, das muss ja nicht in der Öffentlichkeit geschehen. Sondern es kann sein, dass jemand eine Sadaqa in die Hand eines Armen gibt, die niemand mitbekommt, außer der Arme selbst. Oder nicht einmal der Arme selbst. Wenn man zum Beispiel zu einem Haus eines Armen gibt, ihm etwas vor die Tür legt und weggeht, dass man gar nicht gesehen wird. Außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Also es ist möglich, Allah weiß über diese Menschen sehr wohl Bescheid. Und was bedeutet es, dass Allah subhanahu wa ta'ala über die Menschen sehr wohl Bescheid weiß? Lesen wir einfach den nächsten Vers. Und dann wird es uns klar. Im 40. Vers sagte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. Und wenn es eine gute Tat ist, vervielfacht er sie und gibt von sich aus großartigen Lohn. Das ist dieser Vers, jetzt ist ein Beweis für was? Für den vorigen Vers. Was schadet es für den Menschen? Was schadet es den Menschen, dass er an Allah glaubt und jüngst sagt, gar nichts? Auch nicht materiell. Was schadet es den Menschen, dass er für Allah Spenden gibt? Gar nichts, weil er kriegt diese Spende wieder zurück als gute Tat. Und nicht nur einfach, sondern vervielfacht. Allah sagte, er vervielfacht sie. Und in der Surat Al-An'am sagte er, man ja'a bil hasana, falau ashru amthaliha. Wer mit einer guten Tat kommt am jüngsten Tag, der bekommt sie zehnfach vergolten. Jede gute Tat. Und über die Sünde sagte er, und wer eine schlechte Tat begeht, so wird er nur für das vergolten, wird ihm nur das vergolten, was er getan hat. Und so heißt es auch in diesem Vers am Ende, Allah tut gewiss nicht im Gewicht eines Stäubchens Unrecht. Und insofern ist es ein Ansporn von Allah subhanahu wa ta'ala, zu spenden und herzugeben. Und was hat das eigentlich mit dem Begriff Stäubchen auf sich? Im Arabischen heißt das Wort Dharrah. Und das Wort Dharrah hat mehrere Bedeutungen. Eine Bedeutung ist, sind kleine Ameisen. Ja? Er tut also nicht Unrecht Allah subhanahu wa ta'ala im Gewicht von einer kleinen Ameise, die für uns nichts wiegt. Und Allah und manche sagen, gemeint ist hier der Ameisenkopf, ja, das ist noch weniger als dies, und andere sagen, gemeint ist der Senfkorn, und Sheikh al-Shawkani rahimahullah bevorzugt die erste Ansicht, und zwar, dass es Gewicht einer kleinen Ameise ist und nichts. Und was wir darunter verstehen, ist eben nichts, natürlich. Ja. Das ist nicht eben gemeint, dass er doch ein bisschen Unrecht tut. Nein, damit ist gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt kein Unrecht tut. Und wenn es eine gute Tat ist, umgekehrt, er vervielfacht sie und gibt von sich aus großartigen Lohn. Was ich vorhin gesagt habe, ist, dass wenn man eine gute Tat begeht, Allah gibt sie einem zehnfach zurück. Das ist das Mindeste an Belohnung, das Allah hergibt, die Allah subhanahu wa ta'ala hergibt. Ansonsten wissen wir aus der Ayah, über die Sadaqa für Al-Jihad fi Sabilillah, in Surat Al-Baqarah, wie wir gelesen haben, wenn man 1 Euro hergibt für Allah subhanahu wa ta'ala für den Jihad, dann Allah subhanahu wa ta'ala vervielfacht es einem 700-fach mindestens. Ja? Und andere Gelehrte haben gesagt, es gilt sogar nicht nur für den Jihad, sondern auch für alle anderen Spenden. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, vervielfacht er einem die Tat um ein Vielfaches. Und er gibt von sich aus großartigen Lohn. Und wenn dieser Lohn nur das Paradies ist, nur in Anführungsstriche, dann ist es schon ein ausreichender Lohn, um den wir Allah subhanahu wa ta'ala natürlich eindringlich bitten. Abdullah ibn, Imam al-Tabari, rahimahullah ta'ala, hat einen Hadith überliefert über Anas ibn Malik und dieser wiederum überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In diesem Hadith sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah la yadhlimu al-mu'min hasana. Yuthabu alaiha rizqu fi dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al-kafir fayut'amu biha fi dunya fa in kana yawm al-qiyamah lam takun lahu hasana. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, Allah behandelt einen gläubigen Menschen nicht einmal in Bezug auf eine einzige gute Tat ungerecht. Im Diesseits wird er dafür belohnt, indem er Rizq von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Und dann im Jenseits wird er für diese gute Tat wirklich belohnt. Was allerdings den Ungläubigen angeht, so wird er für die gute Tat, die er begangen hat, im Diesseits etwas zu essen bekommen, also Rizq bekommen, Versorgung bekommen, und wenn am jüngsten Tag, wenn er dann kommt, wird er keine einzige gute Tat mehr haben. Das heißt, er hat seine Belohnung bekommen und Allah hat nicht einmal den ungläubigen Menschen Unrecht zugefügt. Dieser Hadith ist der Sheikh Al-Albani, rahimahullah, sagte Hadith ist sahih. Insofern bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere guten Taten annimmt und dass er diesen Segen der guten Taten, die wir tun, in dieser Zeit uns zu spüren bekommt. Dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, stellte uns eine Frage, die keine Antwort bedarf, sondern eine Frage, die nur zum Andenken anregt, über die man sich Gedanken machen soll, denn dieser Tag der Auferstehung wird wirklich eintreffen und auch wenn diese Ungläubigen der Quraysh oder anderen heutzutage oder in Zukunft nicht an den Islam glauben wollen, all dies stört Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Der jüngste Tag wird eintreffen, ob die Leute daran glauben oder nicht daran glauben. Wenn der jüngste Tag dann eingetroffen wird, dann werden sie wirklich daran glauben. Aber dann ist es zu spät. Und über diesen Tag sagte Allah subhanahu wa ta'ala in aller Ernsthaftigkeit, oder um die Ernsthaftigkeit dieses Tages zu betonen, sagte er zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam: Aber wie wird es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich über diese da als Zeugen bringen? In dieser Ayah lernen wir von Allah subhanahu wa ta'ala, dass, wie gesagt, ob die Ungläubigen glauben oder nicht glauben, das spielt keine Rolle. Denn der jüngste Tag wird eintreffen, auch gegen ihren Willen. Und an diesem Tag, der durch diese Frage, die Allah gestellt hat, erkennen wir, dass Allah sich dieser Sache so sicher ist, dass es darüber überhaupt keinen Zweifel gibt, dass dieser Tag eintreffen wird. Wie wird es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft, und gemeint ist, also von jeder Gemeinschaft, zu der ein Gesandter geschickt worden ist, wird ein Zeuge gebracht werden? Was macht dieser Zeuge? Dieser Zeuge bezeugt und wird sagen: Ich bezeuge, dass ich die Botschaft überbracht habe. Ja, also dieser Zeuge, dieser Gesandte von jeder Gemeinschaft, Nuh zu seinem Volk, Ibrahim zu seinem Volk, Musa zu seinem Volk, Isa zu seinem Volk, alaihimussalam, all diese Propheten und Gesandten werden bezeugen, dass ihr Volk die Botschaft überbracht bekommen hat und dass sie sich aufgelehnt haben und nicht glauben wollten. Und wenn dann gefragt wird, wer bezeugt, dass diese Gesandten die Wahrheit gesprochen haben, dann wird dafür Muhammad sallallahu alaihi wasallam einspringen können. Und Allah, deswegen sagte Allah, und dich über diese da als Zeugen bringen. Ja? Manche haben gesagt, über diese da ist gemeint über die Qurayshiten. Und manche haben gesagt, gemeint ist alle Kuffar. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wird bezeugen, dass er die Botschaft überbracht hat. Und er wird bezeugen, dass die Gesandten, die anderen Gesandten, die Botschaft überbracht haben und dass sie den Islam den Menschen verkündet haben und dass sie die Botschaft so gebracht haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von ihnen wollte. Und Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat sich diese Situation bewusst gemacht in einem Hadith und von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu überliefert. Abdullah ibn Mas'ud sagte, ich lese den Hadith erstmal auf Arabisch vor: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه sagte: Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu mir Folgendes gesagt: Lies mir den Koran vor. Dann habe ich gesagt: O Gesandter Allahs, soll ich etwa dir vorlesen, obwohl der Koran auf dich herabgesandt worden ist? Dann sagte er: Jawohl. In einer Version sagte er: Ich möchte den Koran mal von jemand anderes hören. Dann sagte Abdullah ibn Mas'ud: Dann habe ich ihm diese Surat An-Nisa vorgelesen. Von Anfang an: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Bis ich zu dem folgenden Vers angekommen bin. Und zwar dieser Vers, den wir gerade lesen, Vers 41. Aber wie wird es sein, wenn wir von jeder Gemeinschaft einen Zeugen bringen und dich über diese da als Zeugen bringen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu mir: Es reicht. Es reicht jetzt. Dann habe ich mich ihm zugewendet und ihn angeschaut und habe gesehen, dass seine Augen tränen. Und dieser Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi und Ahmad überliefert worden. Und diese Sache zweifellos, weil unser Prophet sallallahu alaihi wasallam der Prophet der Barmherzigkeit ist und ihm sicherlich wehtut, dass er als Zeugen auftreten muss gegen andere Menschen, und er ihm wehtut, dass die anderen Menschen den Islam nicht angenommen haben, dann hätten sie auch diesen großen Sieg errungen, wie er ihn erringen wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich diesen Hadith oder diese Ayah bewusst gemacht. Und diesen Hadith lernen wir, dass oder diesen Hadith oder auch Hadith aber andere von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, dass diese edlen Gefährten sich die Verse, wenn sie verinnerlicht haben, es dazu gebracht haben, dass sie dadurch weinen müssen, weil ihr Weinen sie überkommen hat. Es ist also kein heuchlerisches Weinen, sondern ein Weinen, das einen überkommt, weil man Furcht erregt, über diese Verse nachdenkt und Angst hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen vielleicht mit diesen Versen direkt meint. Und über diesen Tag sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiterhin im 42. Vers: An jenem Tag hätten es diejenigen gern, die ungläubig waren und sich dem Gesandten widersetzten, wenn sie gleich der Erde wären. Und sie werden vor Allah keine Aussage verheimlichen oder keine Aussage verheimlichen können. Wie sieht es aus an einem Tag, an dem ein vollkommener Richter, an dem der vollkommen Allweisende und an dem Tag, an dem der Allwissende und der absolut gerechte Richter sein wird? Und dann wird er auch noch Zeugen nehmen von den Menschen. Aber welche Zeugen? Die besten aller Zeugen. Und welche Zeugen setzt er ein gegen die besten Zeugen? Den besten aller Menschen, sallallahu alaihi wasallam. Also es ist somit das absolut gerechteste Gericht, was man sich überhaupt vorstellen kann. Ansonsten, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alleine als Richter fungiert und als Zeuge fungiert, das würde schon absolut ausreichen. Aber trotzdem, hier beweist er uns, dass er der absolut gerechteste Richter ist, den man sich vorstellen kann. Und deswegen wird niemandem auch nur im Gewichte einer kleinen Ameise ungerecht zugefügt. Diese Menschen, die sie ungläubig sind, haben zwei Sünden auf sich geladen in diesem Vers. Erst einmal, sie waren ungläubig dem Islam gegenüber. Manche Leute verstehen nicht, was heißt ungläubig. Gott gegenüber, vielleicht glaubt er an Gott, aber dem Islam gegenüber war ungläubig. Und deswegen ist ein Islam ein Ungläubiger, per Definition. Denn im Islam wissen wir, liebe Geschwister, wenn du alles machst als Muslim, beten, fasten, alle fünf Säulen, und du machst auch alle freiwilligen Taten. Aber im Endeffekt, du kommst und leugnest einen Vers aus dem Koran, du bist aus dem Islam draußen. Deswegen, und du bist ein Ungläubiger. Obwohl du im Islam alles machst und an alles glaubst, nur an diese Eier nicht, oder an diesen Buchstaben nicht des Koran, bist du als Kafir, als Ungläubiger. Deswegen, dieser Begriff Ungläubig ist eine Definitionssache. Das heißt, du glaubst nicht an das, was du zu glauben hast. Ja? Und deswegen ist er natürlich aus dem Islam ausgetreten, diese Person. Aber sie haben eine zweite Sünde auf sich geladen. Sie haben dem Gesandten sich widersetzt. Hier dieser Vers ist sehr interessant. Reicht es nicht aus, dass sie ungläubig sind? Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala noch extra erwähnt, dass sie dem Gesandten sich widersetzt haben? Diese Sache, liebe Geschwister, weist darauf hin, auf was wir schon mehr als einmal betont haben, es weist darauf hin, dass Allah subhanahu wa ta'ala den ungläubigen Menschen Yawm al-Qiyamah bestrafen wird, nicht nur dafür, dass er ungläubig war, sondern auch dafür, für jede Sünde, die er begangen hat. Und eine der schlimmsten Sünden ist, dass sie eben dem Prophet oder dem Gesandten, der zu ihnen gesandt worden ist, nicht gehorcht haben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und sie wünschen sich, dass sie gleich der Erde wären. Gleich der Erde wären. Und dann lesen wir im Anhang oder in der Fußnote, das heißt, wie Erde wären oder zur Erde würden oder wenn die Erde über ihnen eingeebnet würde. Und dies kommt auch zustande durch verschiedene Lesarten, denn wenn wir das arabische Wort anschauen, in 42. Vers, da heißt es in der Mitte des Verses ungefähr, لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرُضِ لَوْ تُسَوَّى. Und in einer anderen Lesart von Nafi' ibn Amr Abu Ja'far, لَوْ تَسَوَّى بِهِمْ الْأَرُضِ. Also, als würde die Erde selbst sie einebnen. Ja? Das heißt, an jenem Tag hätten es diejenigen gern, die ungläubig waren und sich dem Gedanken widersetzten, wenn die Erde sie einebnen würde. Das heißt, die Erde ist in diesem Fall Subjekt des Satzes. Und in einer anderen, und ebenso in der Lesart von Hamza Khalaf und Kisai, allerdings nicht Tasawwa, sondern nur Tasawwa oder Tasawwe in diesem Fall. Und in der Lesart, die wir hier besetzt bekommen als erstes, heißt es laut Tusawwa, also eben passiv, wenn sie, und dann würde man es übersetzen, wie es hier steht, wenn sie gleich der Erde wären. Und sie werden vor Allah keine Aussage verheimlichen, weil am Yawm al-Qiyamah, liebe Geschwister, selbst wenn man nicht reden möchte und aussagen möchte gegen sich selbst, so sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yasin, Surat 36, Vers 65, heute versiegeln wir ihnen ihre Münder, ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Das heißt, die Hände und die Füße, die werden wirklich sprechen und aussagen, was man an Sünden begangen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.